Die Welt der Jagd. Herzlich willkommen und frohes Neues zum Hand-on-Demand-Podcast im Januar. Ruven und ich haben die Feiertage gut überstanden und ein anderer hat das zum Glück auch. Wir sind froh, dich nochmal hier im Podcast zu haben. Hallo Gerold.
Hallo Ruru und hallo Tim. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein kann.
Warst du eigentlich überhaupt schon mal dabei bei uns? Ich glaube noch nicht, oder?
Doch, einmal schon.
Ruven, was ist denn los mit deinem Podcast-Gedächtnis?
Es ist die 49. Folge.
Ja, okay, ein paar Tage machen wir es schon, da hast du recht.
Ja, und auch dieses Jahr machen wir es weiter und ich freue mich jetzt auf die nächsten Tage, denn die Jagdmesse steht bevor, da haben wir viel zu berichten, aber es war auch in den letzten Tagen viel passiert. Stichwort Rückkehr des Jahres, die ist gelaufen und wenn wir den Gerold schon mal da haben, dann können wir auch, glaube ich, ein bisschen über Kasachstan reden, oder?
Gerne. Ich habe da viel zu erzählen.
Ja, es waren ja auch einige Filme, insgesamt ja 4 Stück, glaube ich, über diese gesamte Reise. Da ist eigentlich unglaublich, was da alles passiert ist. Aber ich würde sagen, wir konzentrieren uns jetzt erstmal darauf, was in naher Zukunft ansteht und das ist eben die Jagd und Hund, das größte Event in der Jagdbranche und wir von Hand on Demand sind natürlich wieder da auf unserem bekannten Stand in der Horido Area in Halle 8 und da freuen wir uns natürlich wieder über jeden von euch, der vorbeischaut und man kann wirklich sagen, das Programm war die letzten Jahre ja schon wild, aber dieses Jahr setzen wir irgendwie nochmal einen drauf. Es gibt nochmal mehr Highlights, insbesondere der Messe Samstag wird absolut wild. Mittags erstmal, Gerold, da bist du ja auch extrem involviert, die Kids-Fieb-Weltmeisterschaft. Da freue ich mich ja wieder besonders drauf. Wie sieht's aus? Wer hat sich alles beworben? Wie viele Leute sind dabei? Was haben wir da dieses Jahr zu erwarten?
Ja, also ich freue mich auch schon ganz extrem auf dieses Event, wenn ich das so sagen kann. Wir haben schon einen ganzen Teil Bewerbung. Allerdings nehmen wir noch Bewerbungen an. Also wir sind noch nicht voll, sag ich mal. Aber es läuft wirklich super. Es sind starke Bewerber dabei. Auch schon Gesichter, die wir aus den letzten Jahren kennen. Also ich glaube, das wird auf jeden Fall wieder ein Kopf-an-Kopf-Rennen am Ende. Wenn ich an die letzten Jahre denke, was das einfach für ein cooles Event ist. So viele Leute und alle fiebern mit und liebe es ja auch einfach mit den Kindern dann da zu stehen, auch vorweg und nach dem Wettkampf. Und wenn sie dann da stehen und dann üben, sag ich mal, ne, die letzten Minuten, dann sind aber uns auf dem Stand, da ist ja alles am Piepen.
Ja, das stimmt.
Ja, weil alle nochmal trainieren und dass sie auch ja den richtigen Ton treffen. Das ist einfach so geil. Da freue ich mich extrem drauf. Und dann natürlich im Wettkampf versuchen wir das dann alles möglichst fair und angenehm für alle zu machen. Also ich meine, da sind ja Kinder, die da jetzt von einem riesen Publikum performen sollen. Das ist nicht ganz einfach, aber wir versuchen es halt wieder, ja, wir geben unser Bestes, dass es allen angenehm wird und dass die Kinder da auch ihre beste Performance zeigen können. Und ja, ich habe auch zu diesem Thema auch jetzt in den letzten Tagen ein bisschen rumtelefoniert und E-Mails geschrieben, damit wir auch wieder coole Preise haben. Für alle Teilnehmer natürlich und natürlich für die besten 3 auch ganz besondere Preise. Zu viel möchte ich noch nicht vorwegnehmen, aber es haben sich wieder große Firmen bereit erklärt, tolle Preise zur Verfügung zu stellen. Und das zeigt natürlich auch einfach, wie cool dieses Event in der Branche ankommt.
Ich muss aber auch sagen, man merkt es richtig bei den Kindern und Jugendlichen, die wollen unbedingt Kids-Fieb-Weltmeister werden. Also wir haben ein paar auch wieder dabei, die haben letztes oder vorletztes Jahr schon mitgemacht und die wollen einfach mal ganz oben stehen auf dem Hochsitz, den wir dann immer aufgebaut haben, auf dem Drückjagdbock. Und die sind einfach unfassbar motiviert.
Mich würde auch interessieren, gibt es dieses Jahr eine Bewerberin endlich mal?
Oh, weiß ich, ich glaube tatsächlich noch nicht. Ich glaube noch nicht, ich bin mir nicht ganz sicher.
Ja, das müssen wir noch ändern. Also es kann nicht sein, dass immer nur Jungs das machen. Ich bin mir sicher, dass auch ganz viele Mädels da draußen, die das können. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass es nur Jungs sind, die sich bewerben, aber...
Ja, das ist wirklich komisch. Also tatsächlich kennen Mädels, die richtig gut blatten können ohne Hilfsmittel. Deshalb wundert es mich auch, dass in den letzten Jahren noch keine mitgemacht haben. Ob es dann vielleicht irgendwie dann doch bei den Mädels, dass sie das Selbstbewusstsein nicht haben oder so, ich weiß es nicht. Noch können sich auf jeden Fall alle Kinder bewerben, wenn sie wollen.
Ja, also diese Woche ist auf jeden Fall noch drin, aber bis Ende dieser Woche sollte die Bewerbung dann eingehen. Ich glaube, wir haben mittlerweile 13 Teilnehmer, die fix dabei sind, aber wenn da noch einer oder zwei mehr dazukommen, sagen wir auch nichts.
Genau, in dem Sinne, liebe Mädels da draußen, wenn ihr unter 16 seid und blatten könnt, dann bitte bewerben.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, die Kids-Fieb, 12 Uhr geht's los bei uns auf dem Stand, wird so circa 2 Stunden dauern, denke ich mal wieder. Wir haben natürlich auch wieder eine exquisite Jury am Start. Dieses Jahr ist unter anderem auch Nicole Heitzig dabei, die Präsidentin vom LJV, aber natürlich auch weitere bekannte Gesichter aus der Branche.
Ich finde es auch unfassbar geil, dass dieses Event so richtig nach außen transportiert wird. Hat eine unglaublich gute Medienresonanz, ist auch, finde ich, absolut tolle Nachwuchsförderung und finde das echt klasse, dass wir das gemacht haben. Wer hat eigentlich die Idee dazu? Du, Gerold, oder?
Auch die Idee hatten Paul und ich mal gemeinsam, weil halt wirklich, also, dass ich halt so ohne Blatter, das haben wir dann ja in den Filmen gezeigt, und dann auf den Messen hatten wir wahnsinnig viele Kinder, die zu uns kamen und Fotos mit uns gemacht haben oder Autogramme wollten und so. Und da hatten wir dann immer wieder so Kids bei, die uns gezeigt haben, guck mal, ich kann das auch. Ne? Und teilweise sehr zum Leidwesen der Eltern. Also ich kann mich da noch sehr gut an eine Mutter erinnern, die richtig die Augen verdrehte und sagte, unser ganzes Haus ist am Piepen. Sie hatte drei Kinder. Oh, alle wollten jetzt präsentieren, wie sie am Blatten waren. Und die Mutter sagte, ich dreh durch. Jungs, was habt ihr mir angetan? Aber naja, das größte Leid ist das, was der Mensch sich selber antut.
Aber auch diese Idee war, glaube ich, auch eine Entwicklung von eigentlich was anderem, weil Gerold und Paul haben auch vor ein paar Jahren schon mal zu mir gesagt, doch Tim, hier sind immer so viele Kinder, wir müssen ja irgendwas für Kinder machen. Also irgendeine Ecke, wo die spielen können, wo sie irgendwas machen können, was kindergerecht ist. Und ich glaube, darüber ist dann diese Idee gekommen, oder?
Genau. Also wir hatten schon lange dieses wie du schon sagst, diese Idee, wir müssen was für die Kinder aufziehen, das gepaart halt mit diesen Kindern, die dann zu uns kamen und uns präsentiert haben, hey, ich kann auch ohne Hilfsmittel blatten. Und ich sag mal, solche Ideen, die entstehen ja nicht, wenn man drüber nachdenkt, sondern die entstehen einfach, finde ich. Verstehst du, was ich meine, Tim?
Ja, so absolut. Diese
Idee, du denkst ja nicht darüber nach, so, oh, ich muss da irgendwie einen Contest draus machen oder so, sondern so, das kommt dir einfach, ey, lass doch einen Contest draus machen, ist doch total geil.
Ja, und dann kommt so eins zum anderen und am Ende hat man dann irgendwann so ein Ding, wo man sagt, ja, das ist es.
Genau.
Das war ja bei dem nächsten Programmpunkt bei uns auf der Jagd und Hund auch nicht anders. Ja, es ist jetzt sozusagen die Weltpremiere, dass das überhaupt announced wird, was wir gemacht haben. Und zwar wird es auf der Messe eine weitere Premiere geben um 15 Uhr. Und zwar die Hood Story, die ganze Wahrheit hinter Hand on Demand. Wie ist es alles passiert damals? Wie ist es gekommen? Was war dafür nötig? Was gab es für Rückschläge? Und warum ist es heute alles so, wie es überhaupt ist? Und dafür haben wir unzählige Interviews geführt in den letzten Monaten und die Sicht von allen Publishern, Wegbegleitern, Mitarbeitern in einem Film, in einer Doku zusammengefasst. Und was dabei rausgekommen ist, alles auch an Geschichten, an Infos, hat mich selber tatsächlich völlig überrascht teilweise.
Ich bin mal gespannt, wer wen gegeneinander ausspielt, was so die verschiedenen Perspektiven auf gleiche Sachverhalte sind. Und welcher Tag hast du gesagt? Ich glaube, du hast nur eine Uhrzeit gesagt.
Am Samstag um 15 Uhr. Ja, genau. Am Samstag um 15 Uhr findet das statt und um 16.30 Uhr ist da die Premiere der Drückjagd des Jahres. Aber weswegen ich gerade mit der Kids-Vieh-Weltmeisterschaft und der Idee, die am Anfang war und das, was am Ende rausgekommen ist, das war ja der Hintergrund. Am Anfang habe ich überlegt, wir brauchen irgendein Format, wo man Leute zu Wort kommen lassen kann aus der Jagdbranche, wo man die Publisher auch zu Wort kommen lassen kann, was vielleicht auch unterhaltsam ist, ein bisschen spaßig ist. Und dann hatte ich erst die Idee, so eine Hood-Show zu machen. Also wirklich so ein Studio zu haben, so ein bisschen Late-Night-Talk, Stefan Raab-mäßig, wo man sich dann einmal im Monat trifft und immer andere Gäste da sind und man einfach über die Jagd quatscht, Sachen zeigt, Sachen erklärt. Und da ist aber relativ schnell klar geworden, okay, das wird super aufwendig und jeden Monat da die Leute hinzukarren und so weiter und so fort. Dann ging die Idee weiter. Dann habe ich gedacht, okay, wir machen so eine digitale Hood-Show, die dann auf der Messe jeden Tag läuft, die so ein bisschen interaktiv ist. Auch eine schöne Idee eigentlich. Aber dann habe ich auch gedacht, ob das alles so hinhaut und wie machen wir das? Und irgendwie ist diese Idee immer weitergegangen und über so jetzt anderthalb Jahre hat sich dann irgendwann die Idee manifestiert, dass wir gesagt haben, okay, wir machen jetzt einfach mal eine Doku über Hand on Demand, um wirklich mal so insgesamt darzustellen, was da alles gelaufen ist, weil es gab ja auch schon mal einen Artikel über die Entstehungsgeschichte in der Pirsch zum Beispiel. Da steht natürlich nur die Hälfte drin, was wirklich alles passiert ist. Und diese ganzen verschiedenen Perspektiven von den verschiedenen Leuten, die da mit involviert waren in diesem ganzen Projekt, das macht es jetzt wirklich herausragend interessant, würde ich sagen. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so gut wird, aber es wird, glaube ich, fantastisch. Also wir sind gerade noch im Rohschnitt, aber was ich bis jetzt gesehen habe, ist schon wirklich krass und überraschend vor allen Dingen.
Und die Doku, das ist dann ein Film oder? Also ich kann mir kaum vorstellen, das sind ja eigentlich Geschichten, die könnten ganze Abende füllen.
Also. Ja, also man könnte definitiv auch eine Serie daraus machen mit wahrscheinlich 4 oder 5 Folgen, aber wir versuchen jetzt doch es alles in einen kompakten Film reinzubekommen. Der wird dann ja Stunde 15, Stunde 20 ungefähr sein, aber das sind schon wirklich viele, viele Informationen, alles hinterlegt, auch mit alten Videos aus unseren Anfängen, mit unveröffentlichtem Filmmaterial ohne Ende. Also wer irgendwie sich für Hood interessiert, muss das auf jeden Fall gesehen haben.
Also ich habe ja auch schon mal reingeguckt und ich finde es auch wirklich mega interessant und richtig geil und freue mich total, dass wir jetzt mal die Gründungsgeschichte von Hand on Demand so aufgreifen und das mal allen zeigen können, was eigentlich damals so genau vorging, weil für viele haben ja einfach nur so Beiträge in den sozialen Medien gesehen. Und da steckt ja viel, viel mehr hinter. Und es ist so geil, dass wir das jetzt endlich mal richtig zeigen können. Ja,
warum durfte ich eigentlich noch nicht reingucken? Ich bin auch ganz gespannt.
Du hast andere Sachen zu tun erstmal. Aber ich finde es auch so geil, Gerold, dass wir von diesem Event in Kroatien, wo wir waren, wo das ja dann wirklich so, das war ja die Geburtsstunde eigentlich von Hand on Demand, wenn man so will, dass wir davon eben auch noch Filmmaterial haben und Fotomaterial. Genau von diesem Tag, als es eben passiert ist.
Jo, Wahnsinn, total geil.
Was gibt's denn noch Neues, Tim? Du hast ja das große Programm angekündigt. Ich weiß, es wird mit Sicherheit wieder diese legendären Vorträge geben von Gerold und Paul über Weizenschweine und Bockjagd. Mhm. Was haben wir noch auf Lager?
Naja, also den Samstag haben wir jetzt ja schon mal umfasst. Also mittags um 12 die Kids-Fieb-Weltmeisterschaft, um 15 Uhr die Premiere von der Hood-Story und um 16.30 Uhr dann die Premiere der Drückjagd des Jahres und anschließend natürlich unsere legendäre Standparty, zu der ihr alle natürlich herzlich eingeladen seid. Also den Abend werden wir sicherlich wieder unvergesslich machen oder den ganzen Tag, würde ich fast sagen. Aber die anderen Tage sind natürlich auch voll mit Programmen. Es gibt wieder Weinverköstigungen mit der Wilden A. Es gibt wieder eine Kochshow mit Christian Bergenthal. Thomas wird da unter anderem unterstützen. Also Filmpremieren. Ich mache wieder meine legendäre Show Du gewinnst dir nicht das Fernglas zusammen mit Leica. Das findet dann am Donnerstag auch wieder statt. Also das Programm ist wirklich reichlich gefüllt.
Ein Programmpunkt, den man vielleicht auch mal erwähnen könnte, ist halt am Mittwoch um 12 wollen wir ja zusammen mit Tim Strohmeier von Westfalia Jagdreisen und mit dem SCI den Maral vermessen, den ja potenziellen neuen Weltrekord-Maral, den wir ja erlegt oder ich ja erlegt habe. Und ich hoffe natürlich, dass alle da draußen den Film schon gesehen haben, aber am Mittwoch habe ich ihn dann auch das erste Mal selber in der Hand, die Trophäe. Und ja, dann wird halt offiziell auf der Bühne vermessen, ob es denn jetzt der neue Weltrekord wird. Und das wird natürlich auch in meinen Augen total spannend und ich sehe mich da schon sehr, sehr fiebernd.
Also ich glaube, Leute, wenn ihr Mittwoch auf der Messe seid, nachdem Gerold sein Maral das erste Mal in Händen gehalten hat, werdet ihr einen Gerold strahlen sehen, wie noch nie zuvor in seinem Leben.
Ist die Frage, was passiert, wenn es...
Dann weint er natürlich. Mann, ich wollte endlich mal einen Weltrekord haben, so eine Scheiße.
Nee, also tatsächlich ist es so, dass also ich bin wirklich kein Rekordjäger oder so. Es hat mich nie interessiert oder ich hätte nie gesagt, dass ich mal unbedingt einen Rekord schießen will. Aber ich sag's dir ganz ehrlich, wenn du dann so einen Hirsch geschossen hast und dann steht da jemand und sagt dir, also ist ja eigentlich klar, dass das wahrscheinlich der neue Weltrekord ist, dann fing das sogar in mir so an, oh, wäre schon geil, wenn, oder?
Ja, vor allen Dingen bei einem Maral. Also das ist ja wirklich was, da kannst du nicht mal eben irgendwo in den Gatter gehen oder den an jeder Ecke schießen. Dafür musst du ja wirklich, wie man in den Film auch sieht, massive Strapazen auf dich nehmen. Und wenn dann so ein wirkliches Wildtier, so ein richtiges Wildtier, mehr Wild geht ja gar nicht, wenn das dann auch noch ein Weltrekord ist, dann ist das eigentlich etwas, was unmöglich ist.
Ja, vielleicht muss Gerold jetzt auch mal die Zuhörer abholen. Also zum einen kann das ja eigentlich schon wieder irgendwie gar nicht sein, dass da der Teufel auf den dicksten Haufen scheißt, dass ausgerechnet Gerold wieder so ein außergewöhnliches Tier erlegt. Es gibt viele, die haben den Film mit Sicherheit schon gesehen, viele vielleicht auch noch nicht und wissen gar nicht, was ist eigentlich ein Maral, worüber reden wir eigentlich? Was hast du da gemacht? Wo warst du? Mit wem warst du dort? Und gib mal so einen kleinen Einblick.
Genau. Ich würde sagen, dann fangen wir erstmal mit der Frage an, die du schon gestellt hast. Was ist eigentlich so ein Maral? Und zwar ist der Maral ja sozusagen der große Bruder vom Rothirsch. So, und diese Wildart gibt's in Zentralasien. Und ja, also du siehst halt, wenn du dir den Maral anguckst, der ist direkt verwandt mit dem Rothirsch. Die können sich auch miteinander verpaaren. Aber der Maralhirsch wiegt halt 400 Kilo und nicht 200. So, und dementsprechend ist natürlich auch die Trophäe entsprechend größer. Und ja, den kann man halt jagen, am besten in Kasachstan oder in der Mongolei. Den gibt's auch in China und in Russland. Und wir waren ja vor 4 Jahren schon mal in Kasachstan, haben damals einen Film gedreht. Und da ist ja diese Szene entstanden, wo ich da dann diesen Hirsch rangeblattet habe. Und den zeige ich ja auch immer in meinen Blattjagd-Vorträgen. Und dann da diesen Hirsch erlegt habe, was ja schon unfassbar geil war. Naja, auf jeden Fall hat mich dieses Land so abgeholt, dass wir gesagt haben, da wollen wir auf jeden Fall nochmal hin. Und diese Wildart ist halt so krass, die will ich auf jeden Fall nochmal jagen. Naja, und dann sind wir jetzt im Herbst 2025 mit Westfalia Jagdreisen mit Tim Strohmeier nach Kasachstan und haben wieder auf Maral gejagt, vorweg auf Steinbock. Und ja, guckt euch am besten die Filme an, es sind ja 4 Stück und am besten in richtiger Reihenfolge, dann kriegt ihr einen ganz guten Einblick darin, was wir da erlebt haben. Und ich sag's mal so, wie es ist, es gibt ein Foto auf meinem Handy von meinem wundgerittenen Popo.
Vielleicht kommt das auch noch in die Hood-Doku.
Ja. Also wir sind über 200 Kilometer im steilsten Gelände geritten und haben dann wirklich fast 3 Wochen lang gejagt. Und am letzten richtigen Jagdtag hat es dann geklappt. Da habe ich dann meinen Hirsch erlegt und Paul auch an diesem Tag seinen Hirsch erlegt. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, diese Strapaze, man halt durch die kasachischen Berge reitet, fast 3 Wochen lang. Und dann am letzten Tag, auf den letzten Drücker, klappt es. Ja, und dann kommst du halt an deinem Hirsch an und dann stehen ja alle drumherum und sagen, ey, du liebes bisschen, also könnte ein neuer Weltrekord sein. Unfassbar. Schlichtweg unfassbar.
Also du hast es ja gerade schon gesagt, so eine Maraljagd, das ist nicht wie eine Rothirschjagd in Polen, wo man ganz entspannt mit dem Auto hinfährt, unter Umständen mit dem Auto unter den Hochsitz fahren kann und dann da ganz entspannt Däumchen drehend auf den Hirsch wartet, sondern das ist eine richtige Wildnisjagd, wo man in eine ja völlig abgelegene Landschaft reist, mit Pferden ewig und tagelang durch die Landschaft reitet, um dann irgendwann diese Nadel im Heuhaufen zu finden?
Ja,
oder?
Ja. Also der Hirsch, den ich am Ende geschossen habe, war halt wirklich der erste größere Maralhirsch, den wir dann wirklich gesehen haben während der Jagd. Also du musst da richtig, richtig kämpfen, um diese Wildart wirklich einen Anblick zu kriegen, geschweige denn auf Schussdistanz heranzukommen. Das ist ein richtiger Kraftakt, das ist eine absolute Materialschlacht, muss man sagen. Und sind die Jacken kaputt gegangen und ist ja das Schuhwerk kaputt gegangen. Das ist einfach alles, was du an Ausrüstung mitschleppst, geht dir halt in 3 Wochen in der Wildnis eigentlich kaputt.
Ja, und dann gibt es ja diese Szene, ich glaube, das ist der 3. Film, da seht ihr diesen Hirsch abends durchs Spektiv auf, ich weiß es nicht, waren das irgendwie 2 Kilometer?
2,5 Kilometer, ja.
2,5 Kilometer. Man konnte schon so erahnen, oh, das ist ja ein ganz schön dicker Hirsch.
Und das musst du dir vorstellen, ne? Wir hatten halt, Paul und ich, wir hatten so einen kleinen Deal gemacht, weil wir vorweg auf Steinböcke gejagt haben. Wer den geringeren Steinbock schießt, soll den ersten Maral schießen. Sollten wir in den Genuss kommen, 2 Marale zu schießen. So, und jetzt steht aber dieser Maral da. Paul hatte seinen Steinbock geschossen, ich hatte meinen Steinbock geschossen. Und mein Steinbock war halt, ja, 5 oder 7, 8 Zentimeter kürzer als der von Paul. Also eigentlich völlig irrelevant, aber ne, faktisch, mein Steinbock war ein bisschen kleiner als der von Paul. So, und dementsprechend hieß es ja jetzt eigentlich, dass ich den schießen soll, weil wir diesen Deal hatten. Ja, aber jetzt merkte ich, wie das Paul so, wie dieser Hirsch da steht, ne, und die Jagdführer waren übelst optimistisch, dass wir den morgen dann kriegen, dass wir da auf jeden Fall auf Schussdistanz rankommen. Da merkte ich halt, wie Paul so ein bisschen geknickt war, würde ich fast sagen. Also wirklich, also es gibt diese Situation von Jagdneid zwischen uns gibt's nicht, sag ich mal. Und eigentlich ist es für uns immer recht klar, wer jetzt welches Stück Wild erlegt. Aber in der Situation merkte man so richtig, oh, da haben wir jetzt beide so unfassbar Bock drauf, dass das jetzt, naja, und da muss ich sagen, dann tat mir Paul wirklich leid in der Situation. Und dann habe ich ihm gesagt, Paul, ich kann das verstehen, dass du den auch sehr gern erlegen würdest und dass jetzt dein Steinbock diese 5, 6, 7 Zentimeter länger ist als meiner, weiß ich, dass dich das eigentlich genauso wenig interessiert wie mich. Deshalb biete ich dir jetzt an, als brüderliche Chance, wir müssen eine Münze werfen. Oh. Und dann hat Tim Strohmeier eine Münze aus der Tasche geholt. Wo ich auch so dachte, warum hat der eine Münze bei? So, also das ist ja jetzt nicht so, dass du da irgendwie das per Portemonnaie mitschleppst, weil du vielleicht mal ein Eis kaufen willst oder so, oder in der Wildnis, ne? Tim Strohmeier hatte jedenfalls eine Münze bei. Die haben wir geworfen und die hat sich dann wieder für mich entschieden.
Der Ehrenmann.
Ja, dementsprechend war es halt relativ klar, dass ich, wenn wir an den Hirsch rankommen sollten, die Büchse führe. Ja, guckt euch den Film an und dann seht ihr es am Ende. Eine unglaubliche Situation. Wir sind gesprintet, um am nächsten Morgen auch an diesen Hirsch ranzukommen. Plötzlich hieß es Schussdistanz, du musst jetzt. Und ich gucke durchs Zielfernrohr, denke mir so, Alter, ist das weit. Und Paul sagt mir die Distanz an und sagt, 501. Und ich denke mir so, ach du liebes bisschen, mit Riesenpuls, weil wir ja gerade gerannt sind. Am Stein angestrichen, nicht schön irgendwie aufgelegt und hingelegt und alles. Nein, nur eine Jacke auf den Stein geschmissen, Kanone drauf. So, und jetzt kam aber der entscheidende Punkt, wo man sagen musste, Gott sei Dank hatte die Münze sich für mich entschieden, weil ich hatte mit unser 300er den 500-Meter-Schuss geübt. Und Paul hat gesagt, ihm reicht der 350-Meter-Schuss zum Üben. Mm. Und ich habe halt gedacht, ganz ehrlich, wenn du schon mal da bist und den Karton da stehen hast, dann schießt du mal 300, 400, 500 Meter. So, und jetzt steht der Hirsch da auf 500 Meter, ein Schuss, den ich geübt habe. Ein Schuss, von dem ich wusste, dass ich ihn zu Hause immer getroffen habe beim Üben. Dementsprechend hatte ich halt in dem Moment auch ein sehr gutes Selbstbewusstsein. Und wenn du in dem Moment nicht dir sicher bist, dass das funktioniert, was du jetzt machst, brauchst du nicht abdrücken, dann triffst du den nicht. Das ist halt einfach so, das ist halt ein Schuss, da musst du zu 100% fokussiert sein und zu 100% sicher sein, dass du das kannst, dass die Ausrüstung das kann. So, und der Schuss bricht und ich hoffe, ihr habt alle die Szene gesehen. Und der Hirsch kriegt den Schuss halt vorne auf dem Trägeransatz, vorne am Blatt und bricht halt einfach nur sofort tot zusammen und rollt diesen Hang runter. Ein Erlebnis, das war unfassbar.
Boah, da kriege ich wirklich, also ich kenne die Story ja, ich habe die Filme gesehen, aber wenn du es so erzählst, kriege ich direkt wieder Gänsehaut. Das ist einfach Wahnsinn.
Und die Emotionen, ne, nach dem Schuss, das spricht ja auch Bände. Und ich kann mich daran erinnern, als ich noch sehr, ja, weiß ich, klein oder jung nicht, aber vor vielen, vielen Jahren, als diese ganze Hand-on-Hand-Geschichten noch nicht gab, da gab es auch aus diesen Jagdreiseländern, Kasachstan und so weiter, Videos von einem französischen Jagdreisevermittler, die kennt ihr garantiert auch.
Seladang.
Ganz genau, ja. Und die habe ich früher geschaut und ich war sehr fasziniert davon. Aber ich war im ersten Moment immer so ein bisschen abgeschreckt davon, wie die Leute so ausgerastet sind, so nachdem die so ein Stück geschossen haben. Ich dachte so, hey, warum rasten die denn so aus und so? Ich habe das halt gar nicht verstanden, weil aber diese Filme auch gar nicht transportiert haben, ja, was eigentlich hinter so einer Reise steckt. Diese Strapazen, diese Anstrengung, dass du da tagelang hinreitest, ne? Und man kennt das vielleicht von einer Bergjagd oder so, wenn man in dieses Runner's High reinkommt, ne? Du bist irgendwann in so einem Film drin und wenn du dann da stehst und hast auf 500 Meter Moral geschossen, also dann fühlt man sich auch zurecht wie der Größte.
Ja.
Aber das ist ein bisschen auch, sagen wir mal, wie bei einem Fußballspieler. Bei Jägern gibt's da, glaube ich, so zwei Typen. Es gibt den Typ, der was total krasses, besonderes schießt oder aus einer besonderen Situation heraus und dann wird der ganz, ganz ruhig und freut sich so in sich rein und wird so melancholisch irgendwie. Und dann gibt's welche, die tragen das halt sehr nach außen. Gut, was Gerold für ein Typ ist, könnt ihr euch jetzt vorstellen. Aber ich würde sagen, es ist so. Also wir waren ja alle schon auch mit vielen verschiedenen Leuten jagen und es gibt die weinen eher, weil sie sich so freuen und andere, die springen rum und wissen gar nicht wohin mit ihrer Freude dann.
Ja, jetzt die Frage der Fragen. Du hast den Hirschstrang gestreckt, ihr habt vorher die Münze geworfen, du hast diesen Wurf sozusagen gewonnen. Wie hat Paul reagiert?
Die hat sich gefreut wie ein Schneekönig. Also ich sag mal, in dem Moment, wie die Münze gefallen war, war ja klar, wie es jetzt läuft oder wie es jetzt laufen muss. Und wie schon gesagt, zwischen Paul und mir, es ist allgemein, also ich kenne eigentlich keinen Jagdneid. Ich habe es wohl schon mal, dass wenn jemand irgendwie was Besonderes erlegt hat, dass ich so sagen würde, oh, hätte ich auch saugern erlegt. Aber ich kenne dieses Gefühl des Neides dabei eigentlich nicht. Und das ist bei Paul eigentlich genauso. Dementsprechend, es war ja klar, wenn wir jetzt diesen Hirsch erlegen, dann ist das ja eine reine Teamleistung. Und ja, Paul, Tim, der Jagdführer, Asrat und ich, wir sind halt alle völlig ausgerastet vor Freude. Diese, ich glaube, es war dann der 20. Reisetag insgesamt, ne? Diese Emotionen, die dann einfach nur ausbrechen, weil du ja diese ganzen Strapazen auf dich genommen hast für diesen Moment. Und du fährst ja dahin in dieser Hoffnung, hoffentlich sehen wir einen alten Maral und wenn wir dann die Chance haben, den zu erlegen, hoffentlich klappt dann alles. Und dann entdeckst du halt nicht einen alten Maral, sondern du entdeckst einen alten, gigantischen Maral. Ich meine, da steht halt ein Hirsch vor dir, von dem man jetzt spricht, dass das vielleicht ein neuer Weltrekord sein könnte. Und dann klappt alles. Dann klappt einfach alles. Wir kommen ran, der Schuss bricht, der Hirsch bricht zusammen. Ja, da sind einfach alle vor Freude völlig ausgerastet.
Ja, und ihr habt sie auch alle de facto gemeinsam erlebt als Team. Du sagtest es ja, ihr wart als Teamleistung da und wenn du dich da, glaube ich, in der Situation nicht mit erfreuen kannst, du hast es ja miterlebt.
Genau.
Du warst ja direkt dabei, so, ne, als Bruder und.
Genau. Also ich sag mal, wenn man sich bei der Jagd nicht für andere Jäger freuen kann, dann ist man da einfach fehl am Platz.
Und man muss ja auch dazu sagen, Paul wurde letztendlich ja auch noch belohnt. Er hat ja auch einen wahnsinnigen Maral noch geschossen.
Genau. Und das ist ja das Krasse. Wir hatten meinen Maral morgens relativ früh geschossen, den dann vor Ort zerlegt und geborgen. Und sind dann in unser Flycamp geritten. Das waren so, ja, von da aus eine Stunde mit dem Pferd. Dann abends haben wir gesagt, okay, wir versuchen einfach den gleichen Brumpfplatz nochmal. Und kommen da abends an und dann steht da halt im Sonnenuntergang auf dem Horizont Pauls Maral, ein alter, großer Hirsch, der übrigens vom Trophäengewicht her fast genauso ist wie meiner. Der sieht halt nicht so gewaltig aus, weil der nicht so viele Enden hat, aber der ist trotzdem ein riesiger, gewaltiger, alter Maral mit langen Enden, dicken Stangen. Und halt vor allem so, wie man sich einen Maral vorstellt. Meiner ist ja eher untypisch, sag ich mal. Und dementsprechend, als wir dann an Pauls Maral ankamen, habe ich mich natürlich auch genauso gefreut wie er. Und in dem Moment war es halt einfach so perfekt. Also es war an Emotionen nicht mehr zu überbieten, was dieser Tag da runtergerissen hat.
Aber es ist ja auch so, also wenn wir jetzt hier über einen neuen Weltrekord reden nach SCI, ist der Maral ja auch in der Kategorie Non-Typical, richtig?
Richtig.
Und du hast das im Film auch wunderbar abgerundet. Ihr sitzt dann da abends, habt die beiden Hirsche geborgen, dann, ich weiß nicht, ob es jetzt ein Sternenhimmel war, aber es war auf jeden Fall dunkel. Ihr saß dann da unter Asrats Taschenlampe und du hast gesagt, man kann dieses Gefühl vermutlich nicht transportieren über den Film, und ich kann mir genau vorstellen, wie unfassbar geil dieser Abend gewesen sein muss, diese Zufriedenheit in euch, das dann gemeinsam noch erfolgreich abgeschlossen zu haben, bevor es dann letztendlich nach Hause geht.
Ja, absolut. Also, Leute, wirklich, ich krieg Gänsehaut, wenn ich nur dran denke. Cool ist halt auch, dass wir gar keinen Alkohol getrunken haben auf der ganzen Reise. Das ist ja so ein Ding irgendwie, dass man Hirsch geschossen hat, dass man dann ein paar Schnäpse trinkt, ein paar Bierchen trinkt, manchmal auch einen zu viel trinkt. Und das war ja dann nun gar nicht, weil wir auch nichts mitschleppen konnten. Jagdführer Asrat als Muslim trinkt gar keinen Alkohol, und dementsprechend hatten wir gar keinen Alkohol mit, und das war einfach so geil entspannt. Du sitzt dann da abends in dieser Wildnis, hast diese Hirsche vor dir liegen und sitzt einfach nur da und genießt das, was um dich herum passiert, und genießt nicht, so wie wir es zu Hause einen Hirschtod trinken abends kennen, sondern du sitzt einfach nur da und genießt diese Wildnis, diesen Moment. Es ist so ultra intensiv gewesen. Boah.
Ich glaube auch, dass man dadurch dieses ganze Erlebnis, echt Stichpunkt kein Alkohol, nochmal ganz anders speichern kann auch im Kopf, weil man sitzt da.
Ja, du hast halt nicht andauernd Filmrisse. Ja.
Wie haben wir den Hirsch eigentlich nochmal geschossen, Paul? Ich weiß es gar nicht mehr.
Ich war voll.
Nee, aber es ist ja klar, das brennt sich ja viel mehr ein, besonders wenn du dann abends da so sitzt, du siehst diesen Hirsch vor dir und gehst nochmal so jede einzelne Sekunde dieser ganzen Jagd in deinem Kopf durch und speicherst dann wirklich so dieses Erlebnis. Das ist, boah, schön.
Ja. Ist das so die Krone für dich, Gerold, so eine Kasachstan-Wildnisreise, oder gibt's jagdlich noch irgendwas, wo du sagst, das kann das toppen?
Also rein vom Erlebnis her kann ich mir nicht vorstellen, dass es noch krasser geht, rein vom Erlebnis her.
Ja, was machst du denn jetzt denn?
Ja, vergleichbare Sachen machen. Nein, ja, vom Erlebnis her glaube ich, wenn du halt, du reitest, es ist lang, es ist echte Wildnis, es ist anspruchsvoll, es ist anstrengend, du brauchst die perfekte Ausrüstung. Es gibt, glaube ich, was das angeht, keine Stufe drüber. Ob du das jetzt dann mit einem Elch in Kamtschatka oder mit einem Marco Polo irgendwo in den Hochgebirgen oder so vergleichst. So, das sind alles unglaubliche Abenteuer, aber weißt du, ob jetzt unglaublich oder noch unglaublicher, kann man ja schwer sagen. Fakt ist, wenn man ein Abenteuer sucht, ist so eine Wildnisjagd in Kasachstan auf jeden Fall das Richtige.
Ja, und kannst du das denn jemandem empfehlen, das alleine zu machen, oder muss man sich einen Jagdfreund mitnehmen? Weil du hast ja auch gerade gesagt, ne, Thema Jagdneid kann da auch kritisch sein. Und wenn du überlegst, du hängst ja wahrscheinlich diese 3 Wochen sehr, sehr dicht aufeinander.
Ja.
Kann ich mir vorstellen, du hast vermutlich auch kaum Privatsphäre. Ich kann mir vorstellen, dass da auch sehr schwierige Momente aufkommen.
Auf jeden Fall.
Hat es die bei euch auch gegeben, so Momente, wo das so richtig reibt?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, zwischen uns als Brüdern reibt es ja öfter mal. Gott sei Dank stehen wir da aber ganz gut drüber. Aber ich kann zum Beispiel sagen, ein Freund von mir hat alleine eine Steinbockjagd in Kirgisistan gemacht. Und da muss ich sagen, alter Vater, das ist richtig krass, wenn du reist alleine in so ein Land, wo du niemanden kennst, wo niemand deine Sprache spricht, die allerwenigsten sprechen Englisch oder so. Das heißt, du kannst eigentlich mit niemandem vernünftig kommunizieren, reist dahin, begibst dich völlig in die Hände von anderen Leuten und erlebst das dann rein für dich. Das, muss ich sagen, wäre nichts für mich. Ich würde so eine Reise immer mit jemandem eng vertraut ist, dem ich vertraue, der, von dem ich weiß, dass er das da genauso fühlt wie ich. So jemand würde ich mir immer suchen und mit dem die Reise machen.
Und wenn man da ist, kann man ja auch nicht mal eben einen anrufen. Ne? Ich glaube, man hat da auch nirgendwo Empfang, oder?
Nein, gar nicht. Also das muss man sagen, das ist halt auch hart. Als wir das Camp verlassen haben, habe ich halt meiner Freundin noch geschrieben, hey Lilly, also wir reiten jetzt wieder los. Kann sein, dass ich jetzt für die nächsten 10 Tage nicht erreichbar bin.
Boah, krass, ne?
So, und du weißt ja nicht, es kann ja sein, dass du in der nächsten Busch den Maral siehst, schießt du den, dann bist du abends wieder zu Hause. Aber es kann halt sein, dass du jetzt, ja, Rückflug ist am 16., kann sein, dass du am 15. abends das erste Mal wieder Netz hast.
Ja, vor allem auch, wenn was passiert. Ja. Ne? Also das ist ja auch für die Partnerin oder generell für Familie, Freunde auch Ungewissheit. Ne? Paul hat das erzählt von der Kamerun-Reise. Da ist ja auch was vorgefallen bei einem anderen Jagdführer, wo dann bei seiner Freundin die Nachricht ankam, hier wurde jemand erschossen und vielleicht dein Freund, so nach dem Motto. Das ist ja auch schon eine heftige Zeit.
Auf jeden Fall. Ja, ich habe halt einfach nur Lilly gesagt, du, also unsere Jagdführer hier, die wirken sehr kompetent, das sind sehr nette Leute. Das Pferd, auf dem ich sitze, möchte auch nicht sterben. Also einen Hang runterspringen wird das auch nicht. Vertrau mir einfach, wir kriegen das schon hin und ich melde mich, sobald ich wieder kann. Und ja, am Ende habe ich dann genau am 10. Tag ihr geschrieben, wir sind zurück und du glaubst nicht, was wir geschossen haben.
Alle glücklich.
Alle glücklich.
Ach, wahnsinnige Wahnsinnsgeschichte, Gerold. Das ist echt unglaublich.
Ja. Ich glaube, da muss ich dich auch noch ein bisschen mal so ausquetschen mit Vorbereitung und so. Ich werde da ja auch hinfliegen dieses Jahr, eine ähnliche Geschichte machen. Vielleicht hoffentlich nicht so einen großen
Geschichte. Ja, schieß Gerold auf keinen Fall den Weltrekord wegrufen.
Ich würde es dir gönnen, wenn du es doch machst, aber ich glaube nicht dran.
Ja, ich bin halt auch nicht der dickste Haufen, ne? Und der Teufel bist du sowieso. Also.
Ach, meine Güte, meine Güte. Aber wir haben jetzt im Podcast natürlich auch noch ein paar andere Themen. Ein kleiner Nachtrag noch zu eben, zur Jagd und Hund. Natürlich haben wir auch wieder neuen Merch. Und da muss ich sagen, insbesondere die Kappen haben es jetzt richtig angetan. Da haben wir neuen Produzenten, die werden dieses Jahr ein bisschen anders aussehen als sonst. Es gibt natürlich wieder die grüne Variante, aber hinten mit Netz und eine schöne orangene Variante. Und auch neu im Programm, wir haben jetzt, ja, man kann ihn fast den Hand-on-Demand-Drückjagd-Pulli nennen. Wir haben einen orangenen Pulli mit dem Hand-on-Demand-Logo vorne drauf. Der sieht richtig gut aus. Und wir haben so ein Vintage-T-Shirt mit Hand-on-Demand vorne drauf. Das rockt auch richtig, muss ich sagen.
Geil, Tim. Und ich habe eine ganz, ganz wichtige Frage, weil das ist auch, glaube ich, so die meistgestellteste Frage von den Leuten, die unseren Merch haben. Mhm. Gibt es eine Bruchlasche an der Kappe?
Natürlich gibt es eine Bruchlasche an der Kappe. Freunde, wir lernen jawohl. Doch auch dazu.
Es gab doch einmal diese Kappe, ich weiß nicht, ob wir das hier sagen können, aber es gab doch mal diese Kappe, die hatte so einen kleinen Fehldruck, weißt du noch?
Ja.
Hand No Demand.
Die Hand No Demand Kappe. Und das war witzig, das ist erst also niemandem ist das aufgefallen. Ewigkeiten nicht. Und irgendwann kam dann die Andrea von der Messe Dortmund zu mir und sagte, Tim, guck dir mal die Kappe an. Ich so, ja, das ist unsere Kappe. Was denn damit? Ja, Tim, guck dir mal die Kappe an, bis ich das gecheckt habe. Das hat ewig gedauert. Aber natürlich total cool. Aber da muss wahrscheinlich irgendwo im Produzententeam in Portugal war wahrscheinlich so eine Jagdgegnerin und die hat gesagt, das drehen wir jetzt mal um, das mit dem On, mit dem No.
Ja, es waren nicht viele Kappen, ne? Es waren nur einige wenige. Und natürlich, klar, die so eine Kappe erwischt hatten, die dachten auch, es hört.
Also absolute Sammlerstück. Wer so eine Kappe hat und damit zu uns auf der Messe in Dortmund kommt, kriegt ein Freigetränk. Aus jetzt mal raus.
Hand no demand, ey.
Und zu der Messe in Dortmund, wenn wir schon mal gerade dabei sind, gibt es auch noch ein neues Gewinnspiel im Hood Club.
Ein neues Gewinnspiel im Hunting Club.
Und zwar könnt ihr jetzt noch bis zum 18.01. dreimal zwei Tagestickets für die Messe gewinnen. Einfach auf Hand on Demand im Hood Club die Gewinnspielfrage beantworten und dann sehen wir uns auf der Messe.
Ja, ich wurde etwas häufig gefragt, denn vielen Leuten ist das scheinbar gar nicht bewusst. Wie kann man denn bei uns abends an dieser Standparty teilnehmen am Samstag?
Das Einfachste ist einfach vorbeikommen. Einfach vorbeikommen. Also wir sind da nicht limitiert. Jeder, der Lust hat, mit uns einen schönen Abend zu verbringen, kann kommen zur Drückjagd des Jahrespremiere, wie auch zu der Standparty. Ihr seid alle herzlich eingeladen, solange ihr euch benehmt.
Ich denke, das war jetzt nochmal ganz deutlich. Jetzt hat es hoffentlich jeder verstanden.
Ja, jetzt ist die Sache klar. Aber wie sieht's denn eigentlich aus? Also Filme gab es ja jetzt wirklich noch und nöcher auf Hand on Demand, wieder im letzten Monat. Top 3 Filme? Habt ihr Lust?
Klar.
Die Top 3 Filme des Monats.
Ruven, möchtest du mal anfangen mit dem Top 3 Film?
Ich habe mir ausgewählt den guten Hermann. Der war nämlich im Wunderwald, wie jedes Jahr. Und da hat er einen wirklich sehr aufwendigen Film gemacht. Fast eine Stunde lang. Eine tolle Jagd. Es kommt auch ein starker Hirschenanblick. Es ist eine spannende Sauensituation, die auch einen, ich sag mal, ungewöhnlichen Ausgang hat. Aber mehr möchte ich gar nicht vorwegnehmen. Und da hat Hermann einfach meinen Platz 3 bekommen.
Und wenn man still ist, wie heute, hört man sogar das Wild im Schilf. Es knackt bereits.
Unglaublich. Ich habe noch nie, außer bei einer Jagdreise in Serbien, Rotwild, so angepirscht, so nah gesehen. Ich bin immer noch hin und weg und ja, was für ein Anblick. Aber leider hat der ältere Hirsch, deswegen ist er auch schon so alt, irgendwie was gemerkt und ist dann so langsam mit den anderen, aber wirklich sehr langsam, ohne jetzt Hektik zu auszuüben, durch das Schilf hinten langsam an die Waldkante, da habe ich die jetzt verloren. Oh.
Da waren wirklich schöne Aufnahmen in diesem Film. Also es gab ja wirklich viel Weidmannsheil. Aber dieser eine Hirsch, der da im Schilf steht, da gibt es so einen Moment, da kommt er so ein bisschen auf die Kamera zu und guckt so nach dem Motto, Hermann, bist du es? Und schaut dann so schön in die Kamera rein. Und da siehst du wirklich, ein starker Hirsch. Also um die 9 Kilo würde ich fast sagen, die Rosen richtig platt auf dem Kopf liegen. Also meiner Meinung nach ein Hirsch um den 12. Kopf, wirklich sehr majestätisch. Und ja, absolute Filmempfehlung dafür.
Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ob ihr der Meinung seid, dieser Hirsch war reif? Also ich war mir nicht ganz sicher, ob er wirklich reif wäre. Du sagst, er ist 12. Gerold, was sagst du?
Ach, 12 geh ich nicht mit. Also ich bin ehrlich gesagt überzeugt, dass man bei solchen Hirschen mehr Aufnahmen braucht und noch bessere Aufnahmen oder noch mehr verschiedene Winkel. Aber ich würde auch tendieren, dass das ein reifer Hirsch ist, ja.
Also in der Eifel wäre der auf jeden Fall passend, sagen wir mal so.
Der Eifler ist ja auch frühreif.
Ne? Genau, manche zumindest.
Ja, zu welchem Platz 2 tendiert ihr denn? Wer möchte denn machen den zweiten Platz?
Ja, ich würde sagen, apropos Eifel, ich übernehme das mal sozusagen als Gastgeber des Films. Der gute Wild Hunt Black Forest, Maxi, hat uns nämlich dieses Jahr besucht auf unseren Drückjagden in der Eifel und hat da wirklich außergewöhnlich guten Anlauf gehabt für unsere Verhältnisse, muss man auch sagen. Also Rotwild, Sauen, einige Male Weidmannsheil gehabt auf dieser Drückjagd. Wir hatten super Drückjagdbedingungen, bestes Wetter und da hat er wirklich einen sehr, sehr schönen Film über eine Drückjagd im Hunting Room gemacht. Ich würde fast sogar schon sagen, der schönste Film, der je über eine Drückjagd im Hunting Room gemacht worden ist.
Ja, das ist ein Lob.
Großes Lob wirklich an Maxi, der in der letzten Zeit wirklich massiv viele und vor allen Dingen auch gute Filme macht. Deswegen, wenn es was anderes nicht gegeben hätte, hätte ich ihn sogar auf die 1 gewotet, definitiv. Nochmal hier an der Stelle, Maxi, mega.
Puls habe ich, Jagdfieber habe ich, also ich glaube die ersten, was sind es jetzt, 20 Minuten, Viertelstunde, kam ja Schlag auf Schlag. Brutal. Krass. Krass, was hier heute abgeht.
Ja, stark. Also kann ich auch unterschreiben. Maxi hat echt sich ganz schön reingehangen in letzter Zeit und hat sich ja auch selbst für seine Arbeit belohnt auf den Jagden mit sehr viel Weidmannsheil, tollem Weidmannsheil, tolle Szenen. Also kann man echt einen Hut vorziehen.
So, Gerold, und den Platz 1 überlassen wir natürlich dir.
Oh, da freue ich mich. Danke, Tim. Also tatsächlich würde ich aber sagen, dass zu Platz 1 eigentlich 3 Filme gehören. Und zwar die Jurassic Jelena-Reihe.
Wir sind zurück in Serbien. Die Hirschbrunft ist auf ihrem Höhepunkt. Doch den richtigen zu finden, ist nicht leicht.
Boah, war das spannend, ey.
Beste Entscheidung jemals. Wir müssen mit Stefan gehen.
Die ist ja so geil schon wieder. Also man kennt ja die Aufnahmen und die Filme aus den letzten Jahren und denkt sich einfach nur, okay, man hat ja eine gewisse Erwartung, was da jetzt alles zu sehen ist. Und die hat einfach in meinen Augen im Vergleich zu den letzten Jahren nochmal den Vogel abgeschossen. Es sind auch gut mehr Hirsche gefallen als im letzten Jahr. Und auch einfach die Hirsche, die gefallen sind, einfach unglaublich. Und die Aufnahmen, und ich war ja nun auch selber schon mal da, das ist einfach absolut faszinierend, was da abgeht.
Gerold, ich muss sagen, mich freut das so sehr zu hören. Bis jetzt war Jurassic Jelena ja immer Rufens Projekt. Rufen hat es immer geschnitten. Und dieses Jahr war es einfach so, dass Rufen mit anderen Filmprojekten so viel zu tun hatte, dass ich mich der Sache dann angenommen habe. Und ich muss sagen, ich hatte höllischen Respekt davor, das zu machen. Und vielleicht tatsächlich auch schon ein bisschen Angst zwischendurch, weil ich befürchtet habe, der Sache nicht gerecht zu werden. Und habe Rufen auch schon vorab mit Fragen bombardiert und wie machst du dies, wie machst du das? Also habe mich da gut informiert. Rufen hat mir da hervorragend aber auch geholfen und mir Tipps zu geben. Und ich weiß jetzt wieder, was das für eine unfassbare Arbeit ist, so ein Filmprojekt zu schneiden. Von daher nochmal Hut ab vor dir, Rufen, und war wirklich unfassbar froh, als das Ding am Ende exportiert, fertig und online war und man wusste, okay, man hat's geschafft. Und dann hat man natürlich erstmal wieder Angst, wie bewerten die Leute das, wie finden die das? Und Rufen hatte mir zwischendurch dann aber schon mal gesagt, Tim, es ist alles gut. Das wird ein guter Film. Was ich bis jetzt gesehen habe, ist alles in Ordnung.
Ja, du hast es auch gut gemacht.
Und wenn dann auch natürlich die Bewertung super ist und die Kommentare super sind, dann freut man sich natürlich umso mehr, wenn man dieses Projekt fertiggestellt hat. Und ja, am Ende, muss ich sagen, bin ich mit dem Ergebnis dann auch sehr zufrieden gewesen. Es gab Höhen und Tiefen während dieser Zeit des Schneidens, aber am Ende ist wieder alles gut geworden.
Ja, das Gleiche steht jetzt mir bevor, Tim. Ich habe auch so ein Mammutprojekt jetzt noch fertigzustellen, bis in 2 Wochen, glaube ich, ist Messe. Dann muss die Drückjagd des Jahres fertig sein. Aber ich würde sagen, es ist alles in Butter, alles in Lot. Und da können sich Leute auf jeden Fall freuen. Ich habe jetzt soweit alles gesehen, auch bin schon sehr weit im Schnitt und es sind wieder viele Dinge passiert, wo man sagen muss, es ist jetzt die fünfte, sechste, keine Ahnung, siebte Drückjahr des Jahres gewesen und trotzdem ist es schon wieder anders und irgendwie auch kurios und es ist einfach geil.
Das ist wirklich das Schöne bei der Jagd, ne? Also so ein armer Regisseur, der muss sich ja überlegen, was mache ich jetzt und wie mache ich die Szene, wie mache ich die Szene, und das kriegen wir auf der Jagd halt eben einfach gestellt, ne? Man hat eine kleine Idee und der Rest passiert dann mehr oder weniger von alleine und irgendwie wird es auch einfach nicht langweilig.
Oder halt, es passiert halt nicht.
Oder es passiert gar nichts.
Also wie, also das muss man ja auch mal sagen. So dieses Jagdfilme drehen, das wirkt ja auch immer so, ja komm, wir gehen los und wir jagen auf den Hirsch und das wird spannend und dann drehen wir dazu einen Film. Ja, aber wie viel Aufwand letztendlich während der Jagd zusätzlich kommt durch den Film. Weil du ja die ganze Zeit, du bist ja mit den Kameras am Rödeln, du bist mit Ton am Rödeln und so weiter. Und das muss man halt auch mal auf dem Zettel haben. Das kostet auch oft genug den Jagderfolg.
Ja.
Also definitiv, bestes Beispiel, das Licht geht aus oder der Akku geht aus.
Ja gut, die SD-Karte in dem Fall hast du es dann nicht auf Film. Aber weißt du, wie oft ich schon noch einmal mich umgedreht habe und was in die Kamera gesagt habe, guck wieder geradeaus, oh, Schwein weg.
Besonders auf Rückjagdfilmen, ne?
Ja, also das passiert halt einfach. Und es ist halt nicht so, dass man in den Wald geht mit einer Kamera in der Hand oder einen Jagdfilm hat.
Nein, absolut nicht. Aber es ist so herrlich. Ich hatte zum Beispiel jetzt eine Situation im Kopf, der Klaus Grillt, der war ja auch auf der Rückkehr des Jahres und der saß auf einem sehr guten Stand auf dem bekannten Hermanos und der macht da eine Anmoderation und er ist quasi wirklich gerade fertig mit der Anmoderation. Da kommt sofort der erste Anlauf und es ist einfach so wie geskriptet. Das kannst du einfach nicht ausdenken. Herrlich.
Das hast du auch so schön in der Hood-Doku gesagt, so richtig mit Elan, da hast du auch über dieses Thema gesprochen und dann sagst du irgendwann so, und das kann man sich verdammt nochmal nicht ausdenken, was da schon wieder passiert. Ich liebe diese Szene, richtig gut, direkt am Anfang.
Mann, jetzt will ich auch sehen.
Das ist und ich so will schön. Die Drückjagd des Jahres sehen rufen. Sieh zu, dass sie fertig wird.
Ja, ihr müsst ja sowieso auch als erstes sozusagen sichten, um zu gucken, ob ich das alles richtig gemacht habe, ob ich irgendwas durcheinander gebracht habe mit den Ständen und Abläufen und so. Aber ich bin mir sicher, es hat euch gefallen. Also ist doch viel passiert und ich glaube, es ist auch locker wieder zwei Filme.
Also bis jetzt hat es mir immer sehr gut gefallen, was du da zusammengeschnitten hast, Ruven.
Ja, und irgendwie so gefühlt habe ich so den Eindruck, mittlerweile kenne ich euer Forstgut auch echt ganz gut, durch diese ganzen Perspektiven.
Also da kann man halt auch mal was zu sagen. Für uns als, ich sag mal, Jagdorganisation bietet so ein Film halt auch ein riesiges Potenzial, weil ihr müsst euch vorstellen, wenn Paul und ich auf dieser Jagd durchgehen, so, wir kriegen ja nur das mit, was um uns herum passiert, plus das, was uns die Schützen am Ende dann vielleicht erzählen. Aber das, was sie uns erzählen, spiegelt, also kommt ja nie so hundertprozentig bei uns an, wie es denn wirklich passiert ist. Und wenn wir dann zwei Monate nach der Jagd ganz in Ruhe diesen Film gucken, dann reflektieren wir doch mal ganz anders, was ist eigentlich im Treiben passiert. Und ich glaube, das ist für uns ein ganz, ganz großer Schlüssel zum Erfolg, dass die Jagd von Jahr zu Jahr besser wird. Also nicht nur in der Strecke besser, sondern auch im Ablauf, in der Sicherheit und so weiter. Dementsprechend muss ich sagen, ist für uns die Drückjagd des Jahres, der Film, ein absoluter Gamechanger für die Organisation der nächsten Drückjagd.
Ja, man bekommt ja auch wirklich durch die Kameras alles mit, ne? Du bekommst alles mit, was gut läuft, alles mit, was schlecht läuft, wo auch vielleicht ein Stand verbessert werden kann, weil du siehst ja ganz genau, wie das Wild wirklich läuft. Und das kann ja ein Jagdgast manchmal auch gar nicht so wiedergeben. Der sagt dann immer, ja, der muss verstellt werden, aber irgendwie diese Message, bis die bei euch wirklich gut ankommt, da liegt ja auch viel zwischen, sag ich mal. Insofern ist das schon sehr interessant, dass so aus diesen ganzen Perspektiven zu sehen und macht's für mich auch, finde ich, sehr authentisch.
Das Schöne ist dabei, also mein Vater ist ja ein Spezialist darin, Daten zu erfassen. Ihr kennt das alles von unseren Rückjagden. Da kriegt jeder einen Standbogen, da soll jedes Stück Wild eingetragen werden, was den Stand passiert hat. Und dann kriegst du eben diese Daten. Also da zwei Stück Rotwild, da vier Stück Rotwild, da. Das ist schön und gut, diese Daten zu haben. Das hilft einem mit Sicherheit auch. Und man kann definitiv auch rausfiltern, okay, auf welchen Ständen ist die Chance am höchsten Wild zu erlegen. Das kriegt man mit den Jahren raus. Der macht das, glaube ich, schon seit 20 Jahren. Super wertvolle Daten auch. Aber um ein Gefühl wirklich dafür zu bekommen, wie läuft das ab im Treiben, ist so ein Film, glaube ich, noch deutlich besser.
Ja, übrigens auch super interessant, zumindest aus meiner Perspektive. Ich habe ja im Sommer auch bei euch Zeit verbracht, Gerold, im Forstgut und habe fleißig mitgeholfen, freizuschneiden. Und ganz besonders diesen Hermanos-Sitz, den habe ich mir nochmal vorgeknüpft und da auch eine neue Schneise angelegt und nochmal richtig zugelangt mit der Säge. Und dann zu sehen, ob das überhaupt sinnvoll war, was man da gemacht hat und ob sich das auszahlt, fand ich auch richtig spannend. Und also beim Hermanos, glaube ich, war das ganz gut.
Du, freischneiden hilft immer. Also wenn du nächstes Jahr Zeit und Lust hast oder dieses Jahr Zeit und Lust hast, rufen, komm vorbei, schnapp dir eine Astsäge und schneid frei, was das Zeug hält.
Ja, es ist auf einfach Rufensleidenschaft. Du kannst sie mit nichts glücklicher machen.
Und da sagt meiner, ich wäre ein Förster, ne?
Rufen, zum Geburtstag kriegst du einen Gutschein. Einen Tag freischneiden.
Nur einen? Du, andere würden dafür Geld bezahlen. Das könntest du verkaufen als, weiß ich nicht, Manager-Seminar. Mit, weiß nicht, intensives Naturerlebnis, Vernichten von Bäumen und Aggressionen ablassen und weiß ich nicht was alles.
Ein Träumchen, ein Träumchen. Ein Thema hätte ich noch, muss ich sagen. Und zwar, ich habe vor einigen Tagen einen Film hochgeladen von der letzten Jagd bei uns im Hunting Room, also der letzten Drückjagd. Und auf der Drückjagd war echt viel, viel mehr los, als wir gedacht haben. Vor allen Dingen viele Sauen waren da. Und auf dem Stand kam bei mir dann erstmal ein Keiler, den konnte ich leider nicht schießen, weil er in der Schussverbotszone war und ein Hund so nah dran war. Der ist nachher dann aber auch gefallen. Wirklich sehr, sehr guter Keiler, 4-5 Jahre, um die 100 Kilo. So einen Keiler habe ich bei uns noch nie gesehen bis zu diesem Tag. Und danach schieße ich in Frischling, alles sauber. Und dann kommt eine Sau, ja, so 45 Kilo. Ich spreche auch an, während sie kommt, dass es eine Bache ist. Habe aber tatsächlich, man muss sagen, ja, unterschätzt oder nicht gesehen, weil die auch den Hang so runterkam, dass sie wirklich inne hat. Das wurde aber erst nachher klar. Und ich habe die Sau dann geschossen, 45 Kilo, alles gut. Und dann lag die Sau da. Und dann komme ich da hin und sehe so, oh, die hat einen ganz schön dicken Bauch. Und auch wenn es irgendwie, ja, auch wenn es legal ist, finde ich, rutscht einem da irgendwie immer das Herz so ein bisschen in die Hose, weil man denkt so, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Hätte ich das jetzt gesehen, hätte ich jetzt nicht geschossen. Ich habe mich trotzdem entschieden, das im Film zu lassen und zu zeigen, weil das, wie gesagt, auch legal ist, alles in Ordnung. Aber man irgendwie so ein schlechtes Gefühl dabei hat. Wie steht ihr dazu?
Also ich habe jetzt auch eine Jagd gehabt Anfang Januar. Und ich meine, klar, es ist jetzt die Zeit, die Rausche findet idealerweise Ende des Jahres statt. Und dann sind die weiblichen Sauen nun mal beschlagen. Genauso wie im Januar auch beim Rehwild oder beim Rotwild schon der ausgebildete Fötus oder Embryo der Gebärmutter ist. Und ich habe eine Sau geschossen wie du, 35 Kilo, Astreiner Frischling, hast du nichts angesehen, 8 Frischlinge drin.
Mhm. Ja, ist ein schwieriges Thema. Also ich sag mal so, ich denke, jeder waldgerechte Jäger, wenn er eine Bache sieht oder so eine Frischlingsüberläuferbache, die halt kugelrund ist und offensichtlich hochbeschlagen, jeder, der ein Herz fürs Wild hat, schießt sie dann nicht. Aber das Ding ist ja, dass du das in einer jagdlichen Situation einfach so gar nicht wahrnimmst. Das ist halt auch ganz normal. Ich meine, da kommt zum Beispiel auf einer Drückjagd, da kommt eine flüchtige Sau, du siehst, ey, braunes Schwein, klein, eindeutig ein Frischling. So, dann hast du ja nicht mehr ewig Zeit. Die kommt da flüchtig an, du musst das Ansprechen quasi hinter dir. Du konzentrierst dich jetzt auf den Schuss, dann bricht der Schuss und ja, wenn du dann mal guckst dir nur mal in den allermeisten Drückjagdfilmen an. Das sind Situationen, das sind 3, 4, 5 Sekunden. Und dass du als Jäger in der Situation dann halt einfach mal so etwas dann nicht registrierst, das ist vollkommen in der Natur der Sache. Wichtig ist halt, dass du die Bauchlinie gesehen hast, da sind nicht die Striche drunter.
Ja, das war klar.
So, wenn du diesen Punkt nicht hast, da muss man halt sagen, ja, das gehört zum Jagen leider halt manchmal dazu. Das ist ein Fehler in Anführungsstrichen, der gemacht wird. Politisch eigentlich absolut gewollt, muss man auch dazu sagen. Wir sollen ja die Schwarzwildbestände drastisch reduzieren. Und solange man das nicht bei vollem Bewusstsein einfach macht, muss man sagen, gehört es halt leider einfach manchmal dazu.
Ja, und ich denke, da ist auch dieser ganz klare Unterschied zwischen diesem vollen Bewusstsein, dieser Vorsatz, ob ich jetzt eine starke Bache schieße, so wie bei euch auf der Jagd, da kam ja die Situation, dass ihr als Treiber eine Bache angekündigt habt, die dann ins Nachbarrevier gewechselt ist, wo sie dann von dem Schützen, der das ja auch gehört hat, dass sie ruft, Achtung Bache, er steht auf oder legt sie. So, da ist ja dann schon ein gewisser Vorsatz dabei. Gut, diese Bache hat jetzt wahrscheinlich noch nicht inne gehabt zu dem Zeitpunkt, wäre aber spätestens dann jetzt in den nächsten Wochen passiert. Und wenn du dann aber dahingegen so einen Frischling schießt, 30 Kilo oder Überläufer, 50 Kilo, da, ja, es ist so ein in Anführungszeichen Risiko, was vielleicht mitfährt, ne? Das kannst du nicht ausschließen, auch wenn du alle Sorgfalt dir gibst beim Ansprechen. Und man muss ja auch klar sagen, wenn du diesen Frischling im November schießt, mit diesen 30 Kilogramm, dann hat er wahrscheinlich nicht inne. Aber schießt du ihn im Januar, dann ist er sozusagen beladen. Aber einen riesengroßen Unterschied macht es dann ja eigentlich nicht mehr. Hättest du die Jagd 2 Monate vorher gemacht, ja, dann wäre er eben schon da gefallen.
Es ist ein blödes Gefühl einfach, das muss man sagen, wenn man es dann eben sieht. Und genau, absichtlich würde ich das im Leben nicht machen. Grundsätzlich auch an dem Tag kamen noch 2 weitere Bachen in Anblick, die auch keine Striche hatten. Also die wären auch frei gewesen. Die waren aber, ja, ich sag mal, über 60 Kilo, 70 Kilo um den Dreh. da käme ich niemals auf die Idee zu schießen.
Ja, also das Erlegen einer beschlagenen Frischlingsbache im Januar oder im Dezember, ja, gehört halt leider manchmal einfach dazu. Scheiß Thema auf gut Deutsch. Scheiß Thema.
Das haben wir uns alle nochmal am Ende des Podcasts richtig traurig gemacht.
Einfach. Ja, wirklich. Also ich werde da wirklich traurig bei. Also ich finde, Schwarzwild ist so eine unglaublich faszinierende Wildart. Ich muss zum Beispiel sagen, es gibt halt auch eine Position, die ich da für mich auch immer versuche ins Gedächtnis zu rufen. Wenn du so eine Frischlingsbache, wie du sie beschreibst, mit 40 Kilo, wenn die jetzt da Frischlinge drin hat und die Frischlinge kommen im Januar, so in allermeisten Fällen überleben diese Frischlinge bei uns hier nicht. Selbst die großen Bachen bei uns in der Region verlieren diese früh gesetzten oder früh gefrischten Frischlinge sehr, sehr oft. Sehr, sehr oft. Also wir haben es ganz, ganz oft, dass wir im Januar, Februar die Bachen mit den kleinen Frischlingen da haben und auf einmal sind die weg und dann hast du einfach dieselben Bachen im Mai wieder mit kleinen Frischlingen auf der Kamera. Hier bei uns in Vorpommern kommen halt im Januar, Februar diese richtigen Scheißnächte, so dieses minus 15 Grad und kalt, also und Wind dabei und Sturm. So, und wenn du dann diese kleinen Dinger im Kessel liegen hast, die packen es meistens nicht. Oder oft nicht.
Da habe ich vielleicht eine kleine Anekdote noch zu, die auch ganz aktuell ist. Und zwar, mein Ursprung ist in Ostwestfalen. Da gibt es so einen kleinen Hof, da kommt mein Papa her, einen Bauernhof. Und da ist es jetzt in den letzten Tagen so gewesen, dass plötzlich vor dem Bauernhof, der da mitten im Feld liegt, waren drei kleine Frischlinge, so gestreifte. Die waren unter so einer Eiche, haben da gesucht und die waren offensichtlich führungslos. Ist eine richtige Scheißsituation. Auch jetzt müßig zu diskutieren, wo die Bache geblieben ist. Jedenfalls diese drei Frischlinge hat dann mein Onkel versucht, sich drum zu kümmern. Also sie haben da erst ein bisschen Stroh hingeworfen und ein bisschen auch Futter hingeworfen und haben dann so eine, ja, wie so eine Sauhütte gebaut, weil sie diese Frischlinge einfach nicht einfangen ließen. Und dann ging das jetzt auch gut. Die Wildschweine haben diese Sauhütte angenommen mit dem Stroh, haben es da richtig schön eingekuschelt. Die ließen auch dann mein Onkel immer sehr nah rankommen. Er hat ja auch immer Futter gebracht, jeden Tag nach geschaut. Und heute Morgen ist es passiert, dass die Geschichte leider ja eine unschöne Wendung genommen hat. Denn der Hund meines Cousins, der auch dort wohnt, der war unruhig den Morgen, wollte raus, hat da irgendwie längere Zeit gefiebt und dann hat mein Cousin den rausgelassen. Und der Hund rannte sofort zu den Frischlingen. Aber nicht der Hund hat sich dann der Sache erledigt, sondern der Hund hat diesen Fuchs angezeigt, der dann dort die Frischlinge gefunden hat, bereits zwei von den Frischlingen abgetan hatte und dann gerade den letzten Frischling sozusagen malträtierte und dann, ja, ist dann der erlösende Fangschuss auf Fuchs und Frischling gefallen. Sehr traurige Geschichte, aber das ist dann auch die Realität, wenn solche kleinen Frischlinge jetzt da draußen liegen, auch verwaist sind, die schaffen es nicht. Also.
Ja, also ganz schwieriges Thema, diese kleinen Frischlinge. Wir hatten zum Beispiel auch letztes Jahr auch eine Rotte da, die den ganzen Frühjahr über zwei große Bachen mit 16 Frischlingen und von heute auf morgen rannten diese 16 Frischlinge ohne Bachen umher. Und die hatten dann aber schon so 7-8 Kilo. Und wir haben dann keinen erlegt und 14 Tage später sehen wir die Rotte, da waren die auf einmal alle nackt, hatten alle Räude. Ja, so das haben wir einmal gesehen vom Auto aus und daraufhin haben wir die Rotte nie wieder gesehen.
So, jetzt ist aber Schluss hier mit den traurigen Geschichten.
Ja, genau. Also jetzt sind wir wirklich bei einem ganz speziellen Thema hier angelangt, liebe Leute.
Ja, ja, das ist ein bisschen harter Tobak. Aber
haben wir nicht auch irgendwas Schönes zum Abschluss?
Hab ich natürlich am Start. Und zwar ist es wieder soweit, Hand on Demand hat Geburtstag. Am 23.01. findet der nächste Hood Day statt. Und dazu hauen wir natürlich auch wieder was raus. Dafür haben wir auch direkt den besten Gesprächspartner für diesen Fall dabei. Gerold, wir verlosen eine Jagd bei euch im rheinländischen Forst auf einen Dammhirsch in der Brunftzeit. Ja, absoluter Megapreis. Es war auch der erste Preis vom ersten Hand-on-Demand-Gewinnspiel damals vor 7 Jahren. Und jetzt kommen wir wieder in den Flow.
Genau, genau. Also ich hoffe sehr, dass das Gewinnspiel gut angenommen wird. Wir haben gesagt, komm, wir verlosen, oder ja, verlosen ist ja nicht das richtige Wort, aber wir hauen da einen Dammhirsch mit rein. Und ich hoffe sehr, dass wir einen glücklichen Gewinner haben, den wir dann im Herbst 2026 bei uns im Forstgut begrüßen dürfen und dann ja wahrscheinlich für ein verlängertes Wochenende auf den Dammhirsch jagen.
Da gehe ich schwer von aus und das fand ich auch so lustig. Damals der erste Gewinner von diesem Gewinnspiel war ja Tjorven. Und nur so viel dazu. Seitdem ist Tjorven auf jeder Drückjagd des Jahres mit dabei.
Ja, also Tjorven muss man sagen, so ein geiler Typ, den haben wir damals kennengelernt, der kam an, so ein ganz stummer Typ. So anfangs dachte ich so, okay, wie musst du mit dem umgehen? Und heute muss ich sagen, es ist so ein geiler Typ. Fleischer, ja, hat sich dann halt herausgestellt, dass er und sein Bruder einfach die perfekten Metzger sind für unsere Drückjagd, die sich da hinstellen können, diese Strecke in Rekordzeit aufbrechen. Jagdlich hat er es voll drauf oder haben die beiden es voll drauf. Und ja, so sind wir durch ein Hand-on-Demand-Gewinnspiel an zwei neue Freunde gekommen, sag ich mal, die jetzt jedes Jahr bei uns zur Drückjagd kommen und jedes Jahr uns helfen, diese Strecke dann auch zu bewältigen.
So kann es gehen. Ihr müsst aber natürlich was dafür machen, um das zu gewinnen. Und zwar kommt in einigen Tagen, werden wir ein Reel posten auf Instagram, wo nochmal alles erklärt wird, was ihr tun müsst. Das ist aber gar nicht so viel. Und zwar müsst ihr eigentlich nur dieses Reel teilen und am 23.01., also am Hood Day selber, wo ihr alle 24 Stunden lang kostenlos Hand on Demand angucken könnt, müsst ihr einfach nur eine Story machen von eurem Hood-Film-Jagdmarathon. Und ja, unter allen Teilnehmern entscheidet dann das Zufallsprinzip, wer dann wirklich zu den Reimanns auf Dammhirschjagd fahren kann.
Ja, ich finde, das ist ein saugeiler Abschlusspunkt, auch eine geile Anekdote mit Janis und Jorven. Das sind wirklich zwei tolle Menschen, muss man sagen. Und so geht's manchmal im Leben. Ne? Man muss ja einfach ein bisschen Glück haben.
So ist es. Gut, meine Lieben. Ich glaube, dann haben wir alles gesagt. Gerold, herzlichen Dank, dass du wieder mit im Podcast warst. War wieder eine äußerst entspannte Folge mit dir, würde ich sagen. Und vor allen Dingen auch sehr, sehr interessant. Das Kasachstan-Thema, Kidsweep und so weiter. Ich glaube, wir freuen uns jetzt einfach alle auf die Messen, auf das Programm, was da stattfindet, auf die Drückjagd des Jahres, auf die Hood-Story. Da kommt jetzt einiges und das kann man dann auf jeden Fall auch auf der Messe feiern, denke ich.
Jungs, vielen, vielen Dank, dass ich mitmachen durfte. Ich fand es wieder mal schön, mit euch einen Podcast zu besprechen und ich hoffe natürlich, dass allen da draußen gefällt, was wir so zu quatschen haben und ich hoffe, wir sehen uns dann in voller Gesundheit auf der Messe in Dortmund.
Ja, bis dahin, bleibt uns heil.
Ja, hervorragend.